Deutschlandfunk Interview.
Westliche Bodentruppen für die Ukraine. Der französische Präsident hat diese Option ins Spiel gebracht. Wir haben das gerade gehört, also diese nicht ausgeschlossen. Am Telefon ist jetzt Ex-NATO-General Harald Kujat. Einen schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Müller.
Bodentruppen aus dem Westen, Herr Kujat, was könnten diese bringen?
Nun, zunächst mal muss man sagen, das ist eine Diskussion, die ich seit Monaten befürchtet habe, nämlich je näher die militärische Niederlage der Ukraine rückt, desto mehr taucht auch die Frage auf, sollen denn NATO-Truppen unseren Waffen, westlichen Waffen in die Ukraine folgen oder nicht? Wir wissen, ich weiß zumindest von drei Ländern, dass diese Option diskutiert wird, ernsthaft diskutiert wird. Die Russen wissen das übrigens auch. Und nach meinem Eindruck treffen sie operative Vorbereitungen für diesen Fall bereits seit einigen Wochen.
Diese drei Länder, können Sie die nennen?
Die sollen sich am besten selbst benennen, finde ich.
Jetzt sind wir aber da ein bisschen im Regen. Oder Sie lassen uns im Regen stehen. Können Sie irgendeine Himmelsrichtung angeben? Frankreich, Großbritannien, sonst
noch Frankreich, jemand? Der französische Präsident hat gesagt, er schließt das nicht aus. Aber es müssen alle Optionen auf dem Tisch bleiben. Er hat also nicht expresses Verbis gesagt, dass sich Frankreich daran beteiligen wird. Aber der slowakische Präsident Fico hat das ja genauso betont. Der weiß es offensichtlich auch. Also diese Überlegungen gibt es seit einiger Zeit, aber man muss eben wissen, dass ja das Bestreben, den Westen, also insbesondere die NATO, in diesen Krieg hineinzuziehen von der ukrainischen Seite, seit längerer Zeit ja einfach eigentlich von Anfang an betrieben wird. Nur die betroffenen Länder müssen auch sich darüber im Klaren sein, dass wenn es zu Kampfhandlungen kommt mit ihren Streitkräften in der Ukraine, dass dies nicht der NATO-Fall ist, nicht der Bündnisfall ist.
Haben Sie Informationen darüber, dass es westliche Soldaten auf der Ukraine auf ukrainischem Boden jetzt schon gibt?
Ja, die gibt es. Es gibt amerikanische Soldaten dort, allerdings nicht in der offiziellen Version als Kampftruppe der Vereinigten Staaten, sondern in der Form von Beratern und ähnlichem mehr. Der Bundeskanzler hat ja auch darauf hingewiesen, dass französische und britische Spezialisten an der Vorbereitung, Programmierung der französischen und britischen Marschflugkörper beteiligt sind.
Das hat er gestern noch einmal gesagt. Da waren jetzt viele überrascht. Also das heißt, diese Kontingente, Frankreich, Großbritannien, wenn wir das richtig verstanden haben, die machen das vor Ort. Das heißt, sind Programmierer, die es vor Ort machen müssen. Man kann das nicht remote machen. Man kann das nicht aus der Ferne machen.
Man könnte das natürlich hier in Deutschland machen, wenn es um Taurus geht. Aber dann würden die Flugzeuge von Deutschland aus gestartet. Dann wären wir erst recht Kriegsteilnehmer. Also es geht ja bei Taurus, und der Bundeskanzler hat die beiden entscheidenden Argumente, die ich nun seit Monaten immer wieder in die Diskussion einführe, ja auch genannt. Das eine ist, dass es eben nicht darum geht, wie die Befürworter der Taurus-Lieferung sagen, die russischen Streitkräfte von ihrer Versorgung aus dem Mutterland abzuschneiden. Krim ist die logistische Drehscheibe. Es ging also darum, das zu verhindern. Das können auch die französischen und die britischen Marschflugkörper. Nein, es geht ausschließlich darum, strategische Ziele in Russland anzugreifen. Beispielsweise am 26. Dezember 2022 haben die Ukrainer mit Drohnen einen interkontinentalstrategischen Flugplatz Engels, nämlich in der Nähe von Saratow, angegriffen, also wo die nuklearstrategische Bomberflotte stationiert ist, der Russen. Das ist so ein strategisches Ziel. Stellen Sie sich vor, man hätte mit diesen Drohnen das Nuklearwaffenlager getroffen, dann würden wir beide heute nicht mehr miteinander telefonieren.
Die ukrainische Regierung selbst hat sich ja da immer zurückgehalten, bei diesem Fall, den Sie gerade auch genannt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Völkerrechtlich ist ein solcher Schritt aber gedeckt. Ist dem so? Sehen Sie das auch so?
Ja, natürlich ist die Ukraine in der Lage, und die Ukraine ist angegriffen worden auf ihrem Territorium und hat natürlich die Möglichkeit, auch zurückzuschlagen auf russisches Territorium. Die Frage ist nur, was kommt danach? Was passiert? Was erreiche ich damit? Sehen Sie, die Diskussion, die wir hier führen in Deutschland, da geht es doch darum, dass die strategische Lage, die militärstrategische Lage zugunsten der Ukraine verändert wird. Deshalb werden bestimmte Waffensysteme ins Gespräch gebracht. So ein Angriff verändert nicht die strategische Lage, sondern eskaliert die Lage. Das ist der entscheidende Punkt.
Sie hatten eben das Stichwort auch genannt, also Kriegsbeteiligung,
ja.
Kriegsinvolvement, wie viele ja dann auch argumentieren. So, wenn jetzt französische, britische Truppen, wie ich sie verstanden habe, wie wir ja Olaf Scholz dann auch so verstanden haben, gestern längst vor Ort sind und programmieren,
ja.
Ist das eine Kriegsbeteiligung?
Das nach deutscher Auffassung, ich weiß nicht, wie das nach französischem und britischem Recht ist, aber der Kanzler hat ausdrücklich gesagt, dieses wäre eine direkte Kriegsbeteiligung. Und so habe ich das von Anfang an gesehen. Sehen Sie, es geht ja darum, das ist nämlich der zweite Aspekt, den Scholz genannt hat. Es geht darum, dieses dieses dreifache System der Zielauffassung und Bekämpfung zu programmieren. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Wir nennen es eine Georeferenznavigation. Das heißt, der Flugweg muss vorher eingespeichert sein und auf dem Weg dorthin gibt es bestimmte Referenzpunkte, bei denen dann der Flugweg noch einmal korrigiert wird. Dies ist sehr, sehr aufwendig, erfordert wirkliche Spezialisten und das könnten die Ukrainer nicht. Das könnten nur deutsche Spezialisten.
Ja. Möchte dabei
das
noch mal,
wäre aber aus deutscher Sicht eine aktive Kriegsbeteiligung.
Das wäre aus deutscher Sicht eben eine Beteiligung. So,
ja.
Jetzt frage ich Sie aber auch noch mal durch Ihre Erfahrung bei der NATO. Sie waren Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Jetzt sagen Sie, das ist das, was die Franzosen machen, was die Briten machen. Aber diese Diskussion ist für viele ja doch dann überraschend, wenn es diese Truppen, wie auch immer, ob das jetzt Truppen sind oder einige Spezialisten, Berater und so weiter.
Können auch Zivilisten sein.
Können auch Zivilisten sein, aber längst in der Ukraine vor Ort mit operieren und Waffen abfeuern.
Ja.
Das heißt, ist das eine Beteiligung?
Also ich wiederhole nochmal, ich kann Ihnen nicht sagen, wie das rechtlich in Frankreich und in Großbritannien gesehen wird. In Deutschland wäre es nach meiner Auffassung, so habe ich das immer vertreten und jetzt vertritt auch der Bundeskanzler diese Auffassung, wären wir an der Planung und Vorbereitung eines konkreten Angriffes auf ein strategisches Ziel in Russland beteiligt. Das wäre der Weg, sozusagen der Schritt von der indirekten Kriegsbeteiligung zur direkten Kriegsbeteiligung. Da stimme ich mit dem Bundeskanzler hundertprozentig überein.
Sie haben immer viele Kontakte damals auch gehabt als NATO-Offizier mit der russischen Seite, haben Annäherung versucht. Die westliche Welt, die Ukraine, ja, hat nachher gesehen, wozu das dann auch geführt hat. Haben Sie jetzt noch Drähte in Richtung Moskau, um einschätzen zu können, wie die russische Seite das sieht?
Nein, ich habe sowohl nach Russland hin, ich war ja Vorsitzender des NATO-Russland-Rates, der Generalstabschefs, natürlich gute Kontakte gehabt. Die saßen ja bei mir am Konferenztisch und ich war sehr oft in Russland. Ich war übrigens 1983 zum ersten Mal in Russland, da hatte mich Helmut Kohl hingeschickt zu Verhandlungen. Aber ich war eben auch der Vorsitzende der NATO-Ukraine-Kommission und habe auch sehr enge Kontakte in die Ukraine gehabt. Ich habe sogar damit begonnen, die ukrainischen Streitkräfte mit einem kleinen Stab aus meinem Stab in Kiew, die ukrainischen Streitkräfte sozusagen in die Demokratie zu integrieren, also durch Parlamentskontrolle, Budgetrecht des Parlaments, Auflösung des Generalstabs und ähnliches mehr. Aber ich habe in beide Richtungen keine Kontakte mehr. Das liegt auch auf der Hand, das ist einfach der Zeitverlauf. Aber ich würde sie auch nicht pflegen in der gegenwärtigen Situation. Das gehört sich einfach nicht. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch Informationen auf andere Weise zu bekommen. Und ich habe eben auch sehr gute Kontakte, beispielsweise, um das nur zu erwähnen, in die Vereinigten Staaten.
Und Peskow, der Regierungssprecher, Kremlsprecher, hat jetzt gesagt, das wäre ein ganz großes Problem, wenn es dazu kommen würde, was Macron gesagt hat. Wir haben
natürlich
jetzt leider nur noch 15 Sekunden, vielleicht noch ganz kurz dazu.
Ich will nur sagen, Macron hat bisher eine sehr vorsichtige, moderate Rolle gespielt. Ich bin erstaunt, dass er diesen Schritt gewagt hat. Ich sehe es aber auch als eine Reaktion auf die Entscheidung von Scholz. Da gibt es offensichtlich eine gewisse Rivalität zwischen Frankreich und Deutschland. Anders kann man das, glaube ich, auch nicht interpretieren.
Bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Ex-NATO-General Harald Kujat. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.